Bevor wir uns dem Text zuwenden, es hört sich ein bisschen anders an. Hört ihr mich? Ja. Doch, ihr hört mich? Ja, gut. Dann ist irgendwas verkehrt mit meinen Ohren. Letzten Sonntag ist ein Bruder auf mich zugegangen und hat gesagt, in meiner Übersetzung, und ich finde das sehr gut, dass ihr eure Bibeln dabei habt und sie aufschlägt und nachliest, was ich euch vorlese oder wie ich diese Dinge dann interpretiere, worauf ich hinweise und hat. Und er hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass in seiner Bibel anstatt Straße Marktplatz steht. Habt ihr das auch in euren Bibeln? Bitte bringt eure Bibeln dabei, jedes Mal, wenn ihr zum Gottesdienst kommt. Das ist sehr, sehr wichtig. In manchen Übersetzungen, die zwei Zeugen, ihre Leichname, in meiner Übersetzung steht, liegen auf der Straße. Der Straße, nicht einer Straße, das ist auch interessant. Das ist Vers 8. Vers 8, schaut einmal, Vers 8. Was steht bei euch? Was? Bisschen lauter? Okay, wir müssen ein bisschen lauter machen. Straße. In der Luther-Übersetzung steht auch Gasse, interessanterweise. Ja, bei dir Gasse? Und in manchen Übersetzungen ist Marktplatz. Und ist interessant, ja? Und wenn man das weiß, dann, mein Interesse ist dann sofort da, ich will dann wissen, welches Wort wird genau gebraucht, das ist wichtig. Und ich habe eigentlich schon vorher nachgeschaut, das Wort, was gebraucht wird im Griechischen, heißt die große Straße oder der große Weg. Und weil es ein großer Weg ist, denken sich manche Übersetzer, dass es ein Marktplatz sein muss oder was immer, ja, aber das ist schon eine Interpretation, ja, das Wort sagt große Straße oder großer Weg und wenn man das im Englischen übersetzt, dann ist es Broadway, ist auch interessant.
Gasse ist ein bisschen kleiner wie Straße, Gasse.
Ja, ich frage mich, warum Luther Gasse übersetzt, ich weiß es nicht, vielleicht werden wir ihn eines Tages fragen können. Aber dann wird uns das nicht interessieren. Und das Interessante ist auch, dass dieses Wort öfters im Neuen Testament gebraucht wird, Straße, ja, und die meiste Zeit wird das in Mehrzahl übersetzt, allein in der Offenbarung in Einzahl, also in Singular, also die Straße. Sehr interessant. Hat bestimmt auch eine Bedeutung, aber ich bin im Moment überfragt, was das für eine Bedeutung ist. So. Nun, kommen wir zurück zu unserem Text. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber als ich diesen Text gelesen habe, ich war wirklich verwirrt. Ja. Mein Problem war es einfach gewesen, wie ordnet man zeitlich diesen Text ein? So, wenn ihr diese Worte hier liest, was kommt euch in den Sinn? Was wird hier eigentlich beschrieben? Was denkt ihr? Die Wiederkunft Jesu Christi. Die zweite sichtbare Wiederkunft Jesu Christi wird hier beschrieben. Und jetzt müssen wir uns fragen, wie passt das denn zeitlich in all diese Trübsalsgeschehnisse? Das haut doch nicht hin. Ja? Wie kann das, was wir hier lesen, seine Wiederkunft sein? Das geht doch gar nicht. Und das war zunächst einmal ein sehr, sehr großes Problem für mich, bis ich herausgefunden habe, dass hier im Griechischen gibt es diese Sätze und die Bibellehrer sagen, es ist ein proleptischer Satz, den wir hier haben. Habt ihr schon so ein Wort gehört, proleptisch? Ich auch nicht. Wenn ich es gehört habe, dann habe ich es vergessen. So, ich muss noch einmal nachgucken, was das ist. Was ist ein proleptischer Satz? Es ist eigentlich einfach. Was es bedeutet, das ist eigentlich ein fancy word. Wie sagt man das im Deutschen? Ein fancy word. Wie sagt man das übersetzt? Hat nicht mit dem Zaun zu tun.
Außergewöhnlich.
Ja, ein interessanter Satz oder ein interessantes Wort, das einfach nur davon spricht, dass hier eine Tatsache angesprochen wird, die 100% sicher ist. Ja? So, wir würden sagen, so wie ich das verstehe, dass Johannes in diesem Moment, eigentlich hat er vorher das ganze Geschehnis mit den zwei Zeugen beschrieben und erklärt. Er wird versetzt in die Zukunft. Er wird versetzt in die Zeit, wenn, in der Jesus tatsächlich wiederkommen soll. Ja? Und das ist das Schwierige in der Offenbarung, das Ganze so ein bisschen chronologisch richtig einzuordnen. Aber, ihr Lieben, das ist nicht das einzige Mal, wo die Bibel diesen, ich sage wieder mal, proleptischen Satz gebraucht. Es gibt mehrere Male, und wenn ich euch das jetzt erkläre, dann werdet ihr genau verstehen, was gemeint ist. Schaut einmal Römer 8, 29. Römer 8, 29, was dort gesagt wird. Und überlegt einmal, was uns hier mitgeteilt wird. Römer 8, 29, es wird Folgendes gesagt, und die Grammatik ist auch sehr, sehr wichtig. Die Rede ist von den wiedergeborenen Menschen. Ja, Römer 8 ist ein, ich glaube, das war Luther, der gesagt hat, das ist die Bergspitze, ja, des Evangeliums, ja, oder der guten Nachricht. Das ist ein wunderbares Kapitel. Aber, und ich lese den 29. Vers. Die er aber, das heißt, Jesus als Gott vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Und die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Es steht nicht, die wird er auch verherrlichen. Es steht, die hat er auch verherrlicht. Grammatik ist sehr, sehr wichtig. Was bedeutet die Verherrlichung der Gläubigen? Was bedeutet es, dass Jesus verherrlicht ist? Sagt ihr das mal mir. Was bedeutet das? Unter anderem, Jesus hat jetzt schon nach seiner Auferstehung den Herrlichkeitsleib. Jesus ist verherrlicht. Er hat den Auferstehungsleib, der Leib, der zugeschnitten ist für die Ewigkeit. So, in diesem Vers aber in der Heiligen Schrift wird gesagt, dass die Heiligen, dass die Gläubigen, dass die Wiedergeborenen. Wie kann das sein? Ich sehe, habt ihr schon den Herrlichkeitsleib? Ich schaue mir mein Gesicht im Spiegel an und ich weiß, das ist nicht der Herrlichkeitsleib, mit Sicherheit nicht, und dann tut die Schulter weh und mein Zeh tut mir weh und das ist nicht der Herrlichkeitsleib. So, wie kann das sein, dass hier das in der Gegenwartsform ausformuliert wird? Proleptischer Satz. Das ist so sicher. Das ist so sicher, da gibt es überhaupt keinen Zweifel. So, wenn ihr euer Leben Jesus Christus anvertraut habt, wenn ihr um die Wiedergeburt wisst, wenn ihr in der Heiligung lebt, das ist die Gewissheit, in der ihr leben dürft. Proleptischer Satz. Ganz einfach. Ja? Unsere Verherrlichung als Heiligen des Neuen Testaments in der Zukunft ist gewiss. Ja? Sodass es in der Gegenwartsform schon in der Heiligen Schrift aufgeschrieben wird. Manch einer fragt sich, naja, was hilft mir das gerade jetzt in meiner Situation, in der ich lebe? Ja? Dass ich um diese Realität weiß. Es hilft mir in dieser Weise, dass wir verstehen sollen als gläubige Menschen, dass wir dem Sieger Jesus Christus zugestellt sind. Verstehen wir das? Wir verstehen auch das, genau was die Heilige Schrift sagt, wir sind in Jesu Hand. Das heißt, ich kann meines Heils sicher sein, weil ich in Jesu Hand bin. Und weil ich diesem Sieger zugestellt bin. Ihr Lieben, Heilsgewissheit ist nicht eine Angelegenheit des Stolzes eines Christen. Heilsgewissheit ist eine Angelegenheit des rechten Verständnisses darüber, wer unser himmlischer Vater tatsächlich ist und wer Jesus Christus wirklich ist. Er ist der souveräne Gott, der das Ende der Menschheitsgeschichte von Anfang an weiß. Hören wir einmal, was Gott selbst über sich selbst sagt in Jesaja 46, 9 bis 10. Jesaja 46, 9 bis 10. Gott sagt, gedenkt an das Frühere von der Urzeit her, dass ich Gott bin und keiner sonst, ein Gott, dem keiner zu vergleichen ist. Ich verkündige von Anfang an das Ende und von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, das werde ich vollbringen. Welcher Mensch kann das sagen? Kein Mensch kann das sagen, Gott kann das sagen. Er kennt das Ende von Anfang an, weil er es schon bestimmt hat. So halten wir es noch einmal fest. Was ist es, was hier passiert in unserem Text? Erstens wird uns gesagt in Vers 14, dass die dritte Wehe oder eigentlich die siebte Trompete, das ist, man kann sagen, ein dasselbe, auch wenn das mit anderen Worten gebraucht wird, nun anfangen soll. Ja, und die siebte Trompete beinhaltet, wenn wir zu Kapitel 15 gehen, erst in Kapitel 15 geht es weiter, chronologisch weiter. Dort wird uns gesagt, dass die siebte Trompete die Schalengerichte hat, interessanterweise, ja, dass das sich dabei ist zu erfüllen. Ja. Und dann wird uns ab Vers 14 prophetisch, kann man sagen, eigentlich ist es eine prophetische Schau, ja, diese Aussage gemacht, dass Jesus kommt, gekommen ist. So, das ein bisschen auseinanderzuhalten ist nicht so einfach, aber es wird schon funktionieren, wenn wir uns da reindenken. Und überschrieben habe ich deshalb diesen ersten Punkt unserer Betrachtung heute Morgen folgendermaßen. Hier findet eine Eigentumsübergabe oder ein Herrschaftswechsel statt. Schaut einmal noch einmal in Vers 14. Ja, zuerst wird uns die Ankündigung gegeben darauf, was nun kommen soll. Und Vers 15 sagt dann Folgendes. Und der siebte Engel stieß in die Posaune, da ertönte die laute Stimme im Himmel, die sprach, die Königreiche der Welt sind unserem Herrn und seinem Christus zuteil geworden. Und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir lesen diese Verse und denken ein bisschen nach und denken, einen Moment, was wird hier eigentlich gesagt? Und ich möchte darauf hinweisen, schaut einmal in eure Übersetzung, wird Königreiche gesagt, Mehrzahl oder Einzahl, Königreich? Es wird eigentlich die meiste Zeit, in den meisten Übersetzungen wird Mehrzahl gebraucht, ist nicht ganz korrekt, es wird Einzahl gesagt, Königreich. Ja? Und der Hinweis ist deshalb dieser, für uns als Menschen Gottes. Und das ist es, was wir als Realität verstehen müssen. Auch wenn wir heute in der Welt verschiedene Formen der Regierung haben, und vorfinden. Wir haben die Demokratie hier im Westen, wir haben Sozialismus wie in Venezuela, wir haben Diktatur wie in Nordkorea, wir haben Monarchie, wo ist das? Ich denke, das ist parlamentarische Monarchie, also das ist auch eine Regierungsform, das stimmt. In manchen der afrikanischen Städten, die haben noch einen König. So, es gibt verschiedene Regierungsformen in dieser Welt. Es gibt verschiedene kulturellen Unterschiede, das wissen wir auch. In Afrika laufen die manchmal nur mit einem Fell über die Lenden rum. Ja, kulturell gesehen, für die ist es was Normales. Wenn so einer heute auch herkommen würde, wir würden umfallen vor Schreck. Aber selbst aufgrund dieser Unterschiede sollten wir eins verstehen der Heiligen Schrift nach, und das ist die Realität, auf die uns das Wort Gottes hinweist. Die Bibel als das Wort Gottes weist uns darauf hin, dass geistlich gesehen die Welt ein Königreich ist. Ein Königreich. Und seit dem Sündenfall gehört dieses Königreich wem? Ja, seit dem Sündenfall gehört es Satan. Die Bibel spricht sehr deutlich darüber, Jesus spricht sehr deutlich darüber. In Johannes 12, 31, ihr könnt gerne die Stelle aufschlagen, nennt Jesus Satan wie? Ihr wisst das, der Fürst dieser Welt. Was ist ein Fürst? Ein Prinz? Ein Regent? Jesus sagt, er ist der Regent dieser Welt. Wer? Satan. Johannes 14, Vers 30, genau das Gleiche. Jesus sagt, Satan ist der Fürst dieser Welt. Ich lese einmal diesen Vers. Jesus sagt Folgendes, ich werde nicht mehr viel mit euch reden, denn es kommt der Fürst dieser Welt und in mir hat er nichts oder an mir hat er nichts. Ja? Das heißt, der Satan hat keine Handhabe an Jesus, ja, er hat keinen Anklagegrund gegen Jesus, keine Möglichkeit des Zugriffs geistlich gesehen. Immer und immer wieder sagt uns also die Schrift, dass die seit dem Sündenfall Satan der Regent dieser Welt ist. Jesus selbst sagt es. Und das ist das, was wir als Kinder Gottes verstehen müssen, lebend in der Realität. Ich bin in Russland aufgewachsen, ja? Und wir wurden durch den Kommunismus oder mit dem Kommunismus, man hat uns das Gehirn mit diesem System gewaschen. Kommunismus, das ist das einzig Richtige und. Ich will nicht alles erzählen. Als Mensch konnte man in diesem System leben. Oh ja, man konnte. Aber für mich heute ist es überhaupt kein Problem zu sehen, dass dieses System, der Kommunismus, von dem Vater der Lüge ins Leben gerufen worden ist. 100%. Kein Problem. Und kein Wunder ist es deshalb, dass die Gläubigen in Russland leben, dass die wiedergeborenen Menschen in Russland leben. Genau die Propaganda dieses Systems einschätzen könnten. Die sagten, das ist alles Lüge. Das ist alles Lüge, was die uns erzählen. Das war für sie überhaupt nicht schwer zu erkennen. So, wie ist es mit der Demokratie, in der wir leben? Denken wir, dass die Demokratie eine gottgefällige Art und Weise der Regierung ist? Wenn die Bibel uns doch versichert, dass die ganze Welt von Satan regiert wird, so überlegt einmal, was gesagt wird. Und ihr Lieben, der moderne Christ in der westlichen Welt lebend vertraut und glaubt der über ihn gesetzten Regierung zu sehr. Das ist nicht, was das Wort Gottes sagt, wie wir als Kinder Gottes und als Pilger in dieser Welt leben sollen. Das Wort Gottes sagt uns, wir sollen für die Regierung beten, das ist richtig. Und wir sollen gehorsam sein, solange sie ihre Autorität nicht überschreitet. Aber wir sollen der Regierung nicht vertrauen. Vertrauen müssen wir Jesus. Stimmt's? Das ist die Realität. Und wie gesagt, dem Gehorsam der Regierung gegenüber werden von Jesus selbst die Grenzen gesetzt. Jesus selbst sagt, gib dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. So, warum denken wir, werden alle menschlichen Regierungsformen beseitigt, wenn Jesus Christus kommt, wenn doch die Demokratie so etwas Herrliches ist? Alle Regierungsformen werden beseitigt. Weshalb wird in dem Reich des Messias eine Theokratie herrschen über die ganze Welt? Theokratie meint die Herrschaft Gottes. Das ist die Regierungsform, die gottgefällig ist. Die Herrschaft Gottes. Und deshalb ist die Antwort auf das ganze Chaos dieser Welt nicht eine andere Regierungsform. Jegliche menschliche Regierungsform befindet sich in der Hand des Regenten dieser Welt, des Fürsten dieser Welt. Und er ist ein Lügner von Anfang an, das wissen wir. In der Zeit, ich wollte die Antwort geben. Was ist die Antwort auf das ganze Chaos in dieser Welt und auch in unserem persönlichen Leben? Die Antwort ist Jesus Christus, Punkt. Jesus, er ist die Antwort. Und seinerzeit, wenn Jesus als König der Könige und Herr aller Herren kommt und sein Reich aufrichtet, wird das so sein, dass Gottes Herrschaft anbrechen wird. Und das ist so sicher, ihr Lieben, dass die Heilige Schrift sagt, es hat schon stattgefunden. Es gibt noch eine andere Denkweise zu diesem Ganzen, aber das ist ein bisschen kompliziert, das nachzuverfolgen. Schaut einmal, die Ewigkeit ist doch eine allgegenwärtige Gleichzeitigkeit. Wisst ihr, was das meint? Man muss sich da reindenken. Ja, die Ewigkeit ist ganz anders wie die Zeitlichkeit. In der Zeitlichkeit verläuft alles der Reihe nach. Die Ewigkeit braucht das nicht. In der Ewigkeit geschieht alles gleichzeitig. Das, ja. Interessant darüber nachzudenken, aber nicht so wichtig für uns jetzt. Wir werden das eins erfahren. Und wisst ihr, es ist sehr, sehr gut möglich, ich weiß es nicht, aber es ist sehr, sehr gut möglich, dass diese prophetische Schau, dieses prophetische Wort der Zukunft eine Ermutigung sein soll für die Menschen, die durch den Dienst der zwei Zeugen zum Glauben gekommen sind. Wir wissen, dass sie nicht entrückt werden. Wir wissen, dass sie in der Zeit der Trübsal bleiben werden. Und die Zeit, die, die, die nach 3,5 Jahren anfängt, das wird furchtbar sein. Das wird etwas Furchtbares sein. Und sie brauchen diese Ermutigung aus dem Wort Gottes, wissend, dass schlussendlich Jesus der Sieger ist. So kann man das verstehen, so sehe ich das. Ich denke, es ist eine Ermutigung, als eine Ermutigung gedacht für solche, die in der Trübsalzeit durch das Wirken der 2 Zeugen und der 144.000 Evangelisten zum Glauben gekommen sind. Manche Christen sind vielleicht ein wenig beunruhigt, dass es hier im Vers heißt, dass die Gottesherrschaft von Ewigkeit zu Ewigkeit sein wird. Sie sagen sich, naja, das messianische Reich dauert 1000 Jahre. 1000 Jahre sind nicht eine Ewigkeit. Wieso kann das Wort Gottes sagen, eine Ewigkeit von einer Ewigkeit zu anderen? Aber ihr Lieben, auch dabei lässt uns die Bibel doch nicht im Unklaren, was nach 1000 Jahren passiert. Die Bibel spricht sehr deutlich darüber, was nach dieser Zeit stattfinden wird. Eine Rebellion der Menschen und der Leitung des Satans und dann ein Krieg gegen Jesus Christus. Und ihr Lieben, überlegen wir einmal, was ist das? Warum lernt der Mensch nicht, dass Ehe gegen seinen Schöpfer nicht angehen kann? Es ist genauso, stellt euch mal das Bild vor einer Mücke, die gegen den Elefanten anfliegt, boom, boom, immer und immer wieder. Und denkt, oh, wenn ich nur einen weiten Anlauf habe, dann schmeiße ich den Elefanten schon um und versucht es noch einmal. Und das ist ungefähr das Bild, dass die ungläubigen Menschen, dass Satan gegen Jesus anlaufen, gegen Gott, unseren Vater, anlaufen. Wie viel Sinn macht das? Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber, und hier komme ich zurück auf das, was die Heilige Schrift sagt, und schaut einmal besonders in Römer 1. Uns wird deutlich, dass die gegenwärtige Welt, dass der Weltmensch nicht mehr logisch denken kann. Sein Verstand ist verfinstert. Ja, und deshalb denkt er, irgendwie schaffen wir es. Ja, auch mit der Hilfe des Satans. Ja, das ist Anrennen der Mücke gegen einen Elefanten oder Anfliegen der Mücke gegen einen Elefanten. So, die Bibel lässt uns nicht im Unklaren darüber, was nach 1000 Jahren der Herrschaft Christi auf der Erde passiert. Und schlussendlich lesen wir auch davon, dass es einen neuen Himmel, eine neue Erde gibt, so dass das Reich Gottes, das angefangen wird, sage ich mal, im 1000-jährigen Reich wird sich fortsetzen, im neuen Himmel und neuen Erde. Ja. Und wie gesagt, deshalb sagt die Heilige Schrift, weil das so sicher ist, dass Gott regieren wird durch Jesus Christus, deshalb sagt sie, wenn das 1000-jährige Reich anbricht, die Herrschaft bleibt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir kommen zu dem nächsten Abschnitt in unserem Text. Es ist der Text, der uns versichert, was zu derselben Zeit, wenn Jesus kommt, im Himmel passiert. Ja, wenn das Reich anbricht. Es ist sehr interessant, darüber nachzudenken, wenn wir wissen, wie das Ganze vor sich stattfinden wird. Aber wir lesen von einem Lobpreis des Himmels. Ich lese die Verse 16 bis 18. Und die 24 Ältesten, die vor Gott auf dem Thron saßen, das ist die bessere Übersetzung. In manchen Übersetzungen steht Stuhl, Thron ist besser, weil genau das Wort gebraucht wird, Thron. Sie fielen auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen, wir danken dir, o Herr Gott, du Allmächtiger, der du bist und der du warst und der du kommst, dass du deine große Macht an dich genommen und die Königsherrschaft angetreten hast. Und die Heidenvölker sind zornig geworden und dein Zorn ist gekommen um die Zeit, dass die Toten gerichtet werden und dass du deinen Knechten, den Propheten, den Lohn gibst und den Großen und den Kleinen und dass du die verdirbst, welche die Erde verderben. Das sind nicht die Umweltsünder, sondern diejenigen, die wirklich die Erde verderben, sind solche Menschen, die nicht zu Christus gehören. So, wir sehen, dass die Gemeinde im Himmel in einen großen Jubel ausbricht angesichts der Realität dieser anbrechenden Herrschaft des Messias Jesus Christus. Warum 24 Älteste, die hier erwähnt werden, ich als Gemeinde interpretiert habe, wir haben das in einer vorhergehenden Botschaft ganz deutlich angesprochen. Ich möchte ganz kurz unser Verständnis noch einmal erfrischen, indem ich auf 2 Dinge hinweise. In der Offenbarung werden uns weder die Engel noch die Menge der Märtyrer als solche beschrieben, die auf einem Thron sitzen. Sie sitzen nicht. Die Einzigen, die auf dem Thron sitzen, ist Gott und die 24 Ältesten. Und vor allem wissen wir auch, wenn wir die Sendschreiben, wenn wir uns an die Sendschreiben erinnern, wem wird der Thron oder die Throne versprochen? Der Gemeinde. Den Überwindern in der Gemeinde. Ich lese aus Offenbarung 3,21. Schaut einmal. Wer überwindet, den will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinem Thron gesetzt habe. So ein Thron oder die Throne werden den Überwindern versprochen. Und wem wird eine Krone versprochen in dem Himmel? Den Überwindern des Neuen Testaments, der Gemeinde. Ja? So, zu diesem Zeitpunkt, wenn die Trübsalzeit stattfindet, wenn die Ereignisse der Trübsalzeit stattfinden, ja, sind nur die Heiligen des Gemeindezeitalters in dem Himmel mit ihren verklärten Leibern. Ja? Die Heiligen des Alten Testaments, die Heiligen der Trübsalzeit, werden erst den Auferstehungsleib bekommen, wenn das tausendjährige Reich anbricht, sagt uns das Wort Gottes. Manch einer denkt jetzt darüber nach und fragt sich, okay, wie ist es aber mit den Märtyrern in der Offenbarung? Und wir sagten, diese Märtyrer kommen aus der Trübsalzeit. Sie werden als solche beschrieben, die mit einem weißen Gewand überkleidet werden. Ich lese uns aus Offenbarung 6, Vers 9. Es wird gesagt, und als es das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar, was steht geschrieben? Die Seelen derer, die hingerichtet worden waren, um des Wortes Gottes willen und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Es wird von Seelen gesprochen. Ja? Die Seelen der hingeschlachteten Märtyrer. Ja, werden vor dem Altar Gottes sein. So, sie sitzen nicht auf dem Thron. Aber sie haben noch nicht die Ewigkeitsleiber. So, wie ist es möglich, eine Seele des Märtyrers mit einem weißen Gewand auszustatten? Ihr Lieben, überlassen wir das unserem himmlischen Vater, wie er das macht. Ich weiß es auch nicht. Ob es hierbei sich um einen vorübergehenden geistlichen Leib handelt, ich weiß es nicht. Ja, oder ob es symbolisch zu verstehen ist, was ja sein kann, was ich aber nicht glaube. Ja, seinerzeit werden wir das schon herausfinden. Aber es sind, wie gesagt, nur die 24 Ältesten in der Offenbarung, die uns als auf dem Thron sitzend beschrieben werden und eine Krone tragen werden, die sie dann vor die Füße des Herrn Jesus bringen können oder hinwerfen können. So, wenn ihr eine Krone bekommt, weil ihr treu gewesen seid in eurem Leben als gläubige Menschen, dann wisst ihr, was ihr damit anfangen sollt. Ja? Und ich meine nicht die Kronen, die in euren Zehen sind, sondern die Kronen, die als Lohn euch gegeben werden, weil ihr treu wart euren Gaben gegenüber, die Gott euch anvertraut hat zum Dienst. So, und diese Dinge, ja, werden nur, wie gesagt, den Überwindern zugesprochen, Thron, Krone, und deshalb nehme ich an, dass hier die 24 Ältesten die Gemeinde repräsentieren. Es gibt noch einen anderen Gedanken, den wir nachverfolgen sollen, aber ich lasse das, das wird die Zeit zu weit ausdehnen. Wir sehen aber, und das ist mein Verständnis, dass die Gemeinde in einen Jubelschrei ausbricht. Ja? Wenn der Herr Jesus seine Herrschaft anfängt auf der Erde und ihr Lieben, schließlich beten wir doch darum, oder nicht? Dein Reich komme. Wir wollen das doch, dass sein Reich kommt. Und hier geschieht es. Ist wunderbar. Vers 18 spricht von dem Zorn der Völker, die ganz und gar damit nicht einverstanden sind, dass Jesus hier rechtmäßig sein Reich nun aufbaut. Und das erinnert uns an Psalm 2. Ja, ihr könnt gerne aufschlagen, das ist ein messianischer Psalm, Psalm 2, der ganz klar prophetisch darüber ausspricht, was geschehen wird. Gerade auch während der Trübsalzeit. Schaut einmal, was geschrieben ist, Vers 1 und 2. Es wird gesagt, warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges und ihr Leben gegen Jesus anzurennen. Das ist der größte Blödsinn, den man sich vorstellen kann. Jesus ist Sieger. Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Wir sehen, die Menschen der Sünde, der ändert sich nicht. Ja, sie wollen nicht, dass Jesus über sie herrscht. Sie wollen selbst bestimmen, sie wollen selbst regieren, sie wollen selbst der Herr ihres Lebens sein. Aber lest einmal weiter, was Psalm 2 sagt. Wir lesen weiter. Der im Himmel thront, was? Und wisst ihr was? Wir dürfen mitlachen. Es ist auf der einen Seite ein Lachen der Freude, weil wir ganz genau wissen, dass Jesus der Sieger ist. Auf der anderen Seite ist es ein trauriges Lachen, weil wir ganz genau wissen, was mit Menschen passiert, die in Rebellion Jesus gegenüber leben. Sie haben nichts, sie haben keine gewaltige Zukunft vor sich, ihr Lieben. Der im Himmel thront, lacht, der Herr spottet über sie. Und ihr Lieben, dass die Menschen die Regentschaft des Herrn Jesu nicht wollen, sehen wir das in unserer Zeit. Was denkt ihr? Und wir sehen das interessanterweise nicht nur in der Welt, wir sehen das oft genug auch in der Gemeinde. Wir haben das Wort Gottes in unseren Händen. Das Wort Gottes sagt uns präzise, wie Gemeinde funktionieren muss, wie unser Leben aussehen muss. Viele Gläubigen kümmern sich nicht darum. Es ist Rebellion, Rebellion gegen Gott. Und ich habe das letzte Mal schon gesagt, Gott muss und Gott wird die Erde richten. Und sein Gericht steht vor der Tür. Wir haben zurzeit dieses, lass mich mal das Wort Kafaffel gebrauchen. Wisst ihr, was Kafaffel ist? Ist nicht eine Waffel. Kafaffel ist ein Durcheinander, ein Chaos in Kalifornien. Ja? Mit einer Gemeinde sind eigentlich mehr Gemeinden darin verwickelt, wo sie versammeln sich trotzdem, dass die Regierung, der Governor von Kalifornien gesagt hat, es ist verboten, sie versammeln sich trotzdem und sie haben das wunderbar erklärt, nicht nur einmal, sondern einige Male. Und gerade in der letzten Woche, ihr habt das mitgekriegt, ja, dass am Freitag den Gemeinden oder der Gemeinde der Grace Community Church Recht gegeben worden ist und der Richter hat gesagt, ihr könnt euch versammeln. Und am Samstagabend, glaube ich, oder Samstag um die Mittagszeit, wurde ein Einspruch eingelegt von der kalifornischen Regierung. Und das Verständnis war, solange der Einspruch da ist, können sie sich nicht versammeln. Die haben sich trotzdem versammelt. 3.500 Leute waren da. Da war kein Social Distancing. Die haben sich umarmt, die haben wunderbare Lieder gesungen, die haben einen wunderbaren Gottesdienst gefeiert. So, am Montag wurde John MacArthur als Pastor wieder verklagt von der kalifornischen Regierung. Ja, vielleicht habt ihr das mitbekommen. Und im September soll die nächste Anhörung sein. Sagt man das? Anhörung? Ich glaube, ne? Anhörung. So, und bis dahin haben die gesagt, bis dahin versammeln wir uns, was immer die wollen oder nicht wollen. Und das Interessante ist, und ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber nachdem die Gemeinde und auch John MacArthur verklagt worden sind am Montag. Wisst ihr, was am Mittwoch passiert ist? Habt ihr das in den Nachrichten gelesen? Innerhalb von 72 Stunden sind in Kalifornien 11.000, stellt euch das mal vor, 11.000 Blitzeinschläge haben eingeschlagen in Kalifornien. Es war so gewaltig, es war so ungewöhnlich, dass selbst die Medien davon berichtet haben. Habt ihr davon gelesen? Glaubt ihr, dass der Governor von Kalifornien über was anderes jetzt nachdenken muss, als über die Anklage gegen John MacArthur? Der hat so viel auf seinem Plate, auf seinem Hals. Aber interessant, darüber nachzudenken. Ja? Und übrigens, der Governor von Kalifornien, Newsom, manche sagen a nuisance. Wie sagt man das im Deutschen? A nuisance ist was? Wie? Das ist ein Wort, im Deutschen gibt es auch. Ein Nuisance ist, fällt mir jetzt nicht ein, mein ist zu heiß hier drin, ja, mein Kopf. Die Gedanken wollen nicht so richtig, aber diese 11.000 Blitzeinschläge, sie haben 360 Feuer angezündet und gestern habe ich gelesen, es waren 560 Feuer am Brennen in Kalifornien. Die sagen, das ist ein Jahrhundertfeuer und sie haben Kanada und auch Australien darum gebeten, dass sie Hilfe schicken, um diese Feuer zu löschen. Meine Frage ist die, denkt ihr, dass das Zufall ist? Ich weiß, es ist kein Zufall. Schaut einmal in Vers 19. Vers 19 spricht von Blitzen und Donner. Und ich möchte uns darauf hinweisen, dass die Heilige Schrift eigentlich drei Bedeutungen der Blitze und Donner uns aufzeigt. Einmal sagt uns die Heilige Schrift, dass der Bibel nach ein Blitz ein Beweis des Zornes Gottes ist. Zweitens ist ein Blitz die Repräsentation der Majestät Gottes. Seid ihr schon mal in den Bergen gewesen und habt einen Blitzeinschlag erlebt? Wisst ihr, man verliert den Mut. Das ist so laut, das ist so eine Kraft, das ist unglaublich, das ist unglaublich. Wir waren in der Schweiz gewesen und haben einen Blitz erlebt dort in Graubünden, das war majestätisch. Ja, aber mir haben die Knie geschlottert bei diesen Blitzen. Und drittens sagt uns das Wort Gottes, sind Blitze ein Gericht Gottes über die Erde. Ja, so diese Wetterphänomene, die wir erleben, Erdbeben, Blitzeinschläge, Tornados, Überschwemmungen. Und übrigens, wisst ihr, welche Überschwemmungen zurzeit in China passieren? Geht mal in die Nachrichten, schaut da mal rein, wenn ihr Computer habt. Das ist Wahnsinn, das ist Wahnsinn. Aber wir sehen, ja, der unregenerierte Mensch, der verliert die Fähigkeit, logisch zu denken. Und deshalb sehen wir auch diese ganz komischen Gesetze, die erlassen werden, die überhaupt keinen Sinn machen. Ein Freund von mir, der war Fußball spielen vor 2 Wochen hier im Parkinson Recreation Center und er saß neben seinen Fußballfreunden auf einem Stuhl und sie haben sich die Fußballschuhe angezogen. Polizei kommt und sagt, oh, ihr sitzt zu nahe, 2 Meter. Okay. 2 Meter voneinander gestellt und dann sind die aufs Feld gegangen. Denkt ihr, die haben 2 Meter eingehalten? So, wie viel Sinn machen diese Regeln? Überlegt doch einmal. Die machen überhaupt keinen Sinn. Der Verstand des verfinsterten Menschen, es macht keinen Sinn. Der kann nicht mehr logisch denken. Und nun lesen wir, ihr Lieben, was uns darüber gesagt wird, was die Heiligen des Alten Testaments und der Trübsalzeit erwartet, ja, bei der Wiederkunft Jesu Christi und auch was die Gottlosen erwartet, die Gerichte der Trübsalzeit überlebt haben. Es wäre schön, über diese Begriffe nachzudenken, die gebraucht werden. Die Zeit ist vorgerückt. Ich muss hier zur Landung ansetzen. Deshalb lese ich uns den 19. Vers. Und hier spricht der Text über die Erwartung der kommenden Dinge, die dann, das wird dann unterbrochen. Ab Kapitel 12 haben wir wieder eine Unterbrechung, die bis Kapitel 15 geht. Und hier geht es um etwas ganz Gewaltiges, was wir uns anschauen werden. Erst ab Kapitel 15, Vers 1, wenn ihr aufschlagen wollt, ihr könnt den ersten Vers lesen. Da geht es mit diesem siebten Trompetengericht und dem siebten Trompetengericht sind diese Schalengerichte. Da geht es erst weiter. So, wir haben noch eine Unterbrechung bis Kapitel 15. Wie auch immer, ich lese Vers 19, es steht geschrieben, und der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet und die Lade seines Bundes wurde sichtbar in seinem Tempel. Und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und ein Erdbeben und ein großer Hagel. Das ist interessant. So, das ist also die Ankündigung des kommenden nächsten Gerichtes Gottes, der Schalengerichte, ja, die über die Erde kommen werden. Und offensichtlich ist es an dem, was hier gesagt werden, dass diese Gerichte nichts Angenehmes sein werden. Sie werden furchtbar sein. Und interessant für uns ist auch zu lesen, dass Johannes hier den himmlischen Tempel sieht. Er sieht die Bundeslade und wir sagten in einer der vorhergehenden Predigt, ja, der Tempel hier in Jerusalem von Salomo gebaut. Er war eigentlich nach dem Muster gebaut des Tempels in der himmlischen Welt. Und die Geräte, die auch in dem irdischen Tempel waren, sind auch nach dem Muster gebaut, der Geräte im himmlischen Tempel. Sehr interessant. Diese Dinge haben wir schon angesprochen, ich möchte das nicht noch einmal tun. Auf eins will ich uns noch hinweisen. Ich möchte uns jetzt aus Kapitel 8, Vers 5 lesen. Ja? Kapitel 8, Vers 5, Offenbarung. Ihr bleibt aber hier, in Kapitel 11, Vers 19. Und achtet einmal drauf, wie das gesagt wird in 8, Vers 5. Und der Engel nahm das Rauchgefäß und füllte es mit Feuer vom Altar und schüttete es auf die Erde. So, hier sind neue Gerichte, werden hier angekündigt. Und da geschahen Stimmen und Donner und Blitze und Erdbeben. Punkt. Wortwörtlich wird das wiederholt in Kapitel 11, Vers 19. Außer was? Der große Hagel, nicht nur ein Hagel, der große Hagel wird hier hinzugefügt. Hier ist die Frage. Was macht Gott, wenn der Mensch nicht bereit ist, auf sein Reden zu hören? Was macht Gott? Lässt er das einfach so? Kehrt er das einfach unter den Teppich? Oh ja, die sind halt ungehorsam, die leben in Sünde, macht nichts. Ich werde das alles vergeben. Nein. Gott erhöht den Druck. Und das sehen wir hier in der Offenbarung. Und wir sehen, dass Gott den Druck auf den Menschen erhöhen wird, auch in unserer Zeit, ich bin mir sicher. Gott wird noch bestimmter reden durch die Dinge, die noch passieren werden in unserer Welt. Und im Zusammenhang der Offenbarung, wenn wir dann zu Kapitel 15 gehen, ich gebe uns eine kleine Vorschau. Ihr Lieben, die Gerichte, die dort passieren werden, das ist schlimm. Das wird schlimm sein für die Menschen, die das miterleben. Und uns wird gesagt, interessanterweise gesagt, die Menschen werden ganz genau, die unregenerierten Menschen werden ganz genau wissen, von wem diese Gerichte kommen. Und denkt ihr, die werden Buße tun? Nein, die werden Gott fluchen. Die werden Gott fluchen. So hart wird das Herz des Menschen. Und wir wissen auch aus dem Bericht der Offenbarung, dass, so wie es für uns scheint, für mich scheint, dass nach 3,5 Jahren, wo Gott immer noch Gnade gibt, ja, wo Menschen noch zum Glauben kommen, dass nach 3,5 Jahren diese Zeit vorbei ist. Ja, und die Menschen nicht mehr fähig sind. Diejenigen, die zum Glauben gekommen sind, die in der Trübsalzeit bleiben werden, die sind von Gott selbst versiegelt, die werden im Glauben durch diese Zeit gehen. Viele von ihnen werden sterben. Sehr viele von ihnen werden dem Märtyrer tot sterben. Aber manche werden doch überleben. Und das ist genau, was wir sehen, ihr Lieben. Anstatt Buße zu tun, fluchen die Menschen Gott. Und irgendwie, ich weiß nicht, ob ich das in unserer Welt erkenne, aber ich denke, die Menschen fluchen immer mehr Gott. In dem, was passiert. Ja? Vorher wollten sie an Gott nicht glauben, es gibt keinen Gott und jetzt fluchen sie Gott, weil diese Dinge passieren. So, der Mensch ändert sich nicht. Der Mensch ändert sich nicht in seiner Sünde. Das Einzige, was den Menschen ändern kann, ist was? Jesus Christus, ihr Lieben, der Heilige Geist, der kommt und das Herz des Menschen packt und ihn regeneriert. Und das ist ein Wunder, das ich mit meinen Worten nicht erklären kann. Und entweder haben wir es erlebt und wir wissen darum, oder es ist für uns immer noch ein Mysterium. Und ich komme zurück wieder zu dem, was einst Jesus dem frommen Nikodemus gesagt hat. Du musst von Neuem geboren werden. Er wusste die Schrift, er ging zur Synagoge, er hat alles mitgemacht von Kindheit an. Er war der Lehrer des Judentums. Und Jesus sagt diesem eigentlich vorbildhaften Menschen, vorbildhaften älteren Herrn, er sagt, du musst von Neuem geboren werden. Denkt ihr, das gilt uns auch? Du musst von neuem geboren werden. Und ihr Lieben, noch ist Gnadenzeit. Noch ist Gnadenzeit. Wir können, wenn wir wollen. Und ihr braucht mich dazu nicht. Ihr braucht niemanden. Ihr könnt selber auf die Knie gehen und ihr könnt selber erleben, wenn ihr eure Sünden bekennt vor Jesus, dass er euer Herz verändert. Wie wunderbar, wie wunderbar. Möge Gott sein Wort an uns segnen heute Morgen.